Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich grüße Sie herzlich mit dem Thema des Sonntags ex Audi, des Sonntags nach Himmelfahrt, aus Johannes 12, Vers 32. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Ich will sie alle zu mir ziehen. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, durch Glaube und Taufe, dann gilt das für uns. Dann ist das die geistliche Wirklichkeit, in der wir leben. Wir sind mit Jesus so verbunden, dass wir gleichsam schon jetzt im Himmel sitzen, weil Gott und Gottes Wirklichkeit nicht gebunden ist an Raum und Zeit. Über alle räumlichen Grenzen hinweg und über alle Zeitgrenzen hinweg gilt also für uns, was für Jesus gilt. Darum schreibt der Apostel Paulus in Epheser 2, Vers 6, Gott hat uns mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt, im Himmel, in Jesus Christus. Dort haben wir unsere Heimat. Und zwar nicht zukünftig erst irgendwann, wenn wir gestorben sind, sondern schon jetzt, wo wir mit unserem Leib ja noch ganz in diesem irdischen Leben verhaftet sind. Aber unser innerer, unser geistlicher Mensch, den Gott in uns geschaffen hat, der ist schon mit Jesus im Himmel. Und das ist ein wirklich faszinierender Gedanke, dass der Himmel eben hier ist, jetzt. Das entspricht ganz der Bitte, die Jesus im hohen priesterlichen Gebet ausgesprochen hat. Johannes 17 können wir es lesen. Er betet, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Durch den Glauben sind wir so mit Jesus verbunden, dass wir in das ganze Geheimnis der göttlichen Dreieinigkeit hineingenommen sind. Und weil wir diese geistliche Wirklichkeit mit unserer Erfahrung und mit Augen und Ohren und unserem Verstand nicht fassen können, müssen wir über diesbezügliche Aussagen der Heiligen Schrift wirklich betend nachdenken und Gottes Geist bitten, sie uns zu offenbaren, damit wir sie mit unserem Geist erfassen. Denn das verändert dann unsere ganze Gesinnung und wie wir über uns denken. Und das verändert dann auch unser Sein. Wenn wir nämlich eine irdische und niedrige Gesinnung haben, dann wird auch unser Leben niedergedrückt sein und wir werden immer mehr Anzeichen des Todes zeigen als des neuen Lebens aus Gott. Aber wenn wir eine geistliche Gesinnung haben und wenn wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist, wenn wir das betrachten und darüber meditieren, dann wird unser Leben auch selbst in äußerlich bedrückenden Situationen trotzdem von Herrlichkeit geprägt sein. Und das ist kein bloßer Gedanke, sondern das kann man sehen im Leben vieler Christen, in Geschichte und Gegenwart, deren Lebenszeugnis das deutlich zeigt, dass sie von der Herrlichkeit Gottes schon jetzt geprägt sind, in diesem irdischen Leben schon. Das Lied »Tut mir auf die schöne Pforte« von Benjamin Schmolk beschreibt in der zweiten Strophe genau diesen wunderbaren Gedanken, wenn auch die Blickrichtung bei Benjamin Schmolk genau entgegengesetzt ist zu der, die der Apostel Paulus hatte. Benjamin Schmolk dichtete nämlich: Wo du Wohnung hast genommen, denn Gott möchte durch seinen Geist in uns wohnen, wo du Wohnung hast genommen, da ist lauter Himmel hier. Der Himmel ist hier. Das ist die Blickrichtung von Benjamin Schmolk. Paulus hat gesagt, wir sind schon im Himmel mit Jesus, aber beides läuft auf dasselbe hinaus. Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Hören von Liedern, Bibeltexten und Predigt.
Auf die schöne Pforte führt dich in Gottes Haus mich ein. Ach, wie wird an diesem Orte meine Seele fröhlich sein. Hier ist Gottes Angesicht, hier ist lauter Trost und Licht. Hier ist Gottes Angesicht, hier ist lauter Trost und Licht. Zu dir gekommen, komme du nun auch zu mir. Wo du Wohnung hast genommen, da ist lauter Himmel hier. Zieh in meinem Herzen ein, lass es deinen Tempel sein. Zieh dein Wille wird erfüllt. Nichts lass meine Andacht stören, wenn der Herr Brunnen des Lebens quillt. Speise mich mit Himmelsbrot, tröste mich in aller Not. Speise mich mit Himmelsbrot, tröste mich in aller Not.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Heute ist das vorletzte Thema unserer Predigtreihe, deren Leitmotiv das Stichwort neu ist, das Adjektiv neu. Und wir hatten begonnen mit dem Thema die neue Kreatur. Durch den Glauben und die Taufe sind wir mit Christus verbunden und eine neue Kreatur, eine Neuschöpfung Gottes. Und die neue Kreatur hat eine neue Heimat. Und das ist das Thema heute, neue Heimat. Wir sind in der Nacht von Freitag auf Samstag aus unserer alten Heimat zurückgekommen. Wir haben nämlich unsere Eltern besucht in Bochum und in Solingen. Und deswegen ist ein persönlicher Bezug heute zu diesem Thema da. Wenn ich nämlich heute durch Bochum-Sundern fahre und die Orte sehe, an denen ich so viele Tage, Monate und Jahre gespielt habe, Orte, die ich doch wie meine Westentasche zu kennen glaube, dann ist mir dort alles irgendwie sehr vertraut und doch unendlich fremd. In meiner Erinnerung ist es ganz anders, als es jetzt ist. Und zwar nicht nur, weil teilweise Wiesen heute bebaut sind, wo früher noch Pferde grasten, oder weil es bestimmte Bäume nicht mehr gibt oder andere Flächen verwildert sind, die damals gepflegt waren und wo wir Schlitten fahren konnten, sondern auch deswegen, weil die Proportionen in meiner kindlichen Erinnerung ganz anders sind, als sie mir heute erscheinen. Ich war schon vor Jahren einmal dort und bin spazieren gegangen an all diese Plätze und habe wehmütig festgestellt, meine Heimat, die gibt es nicht mehr. Sie müsste irgendwo hier sein, aber sie ist nicht da. Und so merkt man, dass Heimat eigentlich irgendwie etwas ist in unserem Herzen, als eine Erinnerung an einen Ort, wo viele emotionale Erlebnisse dranhängen. Herbert Grönemeyer singt in einem Lied, Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl. Es ist viel dran an diesem Satz. Aber so ganz wahr ist es auch nicht. Nur Gefühl ist es nicht. Aber wenn ich heute in Bochum-Sundern wohnen würde, ohne die Menschen, die damals dort waren, ich würde mich unendlich fremd fühlen. Und ich bin ja auch heute ein anderer Mensch, als ich es damals war. Mit einer ganz anderen Erfahrung und mit ganz anderen Erwartungen. Bestimmen also auch letztlich Menschen, was oder wo Heimat ist? Ganz sicher auch Menschen bestimmen das, aber auch das ist nicht der alleinige Maßstab. Nicht Menschen, auch nicht nur Gefühl, aber auch nicht nur Ort. Und so sehen wir, dass es ein sehr schwieriges Thema ist. Was ist denn überhaupt Heimat? Was ist Heimat und wo ist sie? Paulus sagt in Philipper 3, Vers 20, unsere Heimat, also die Heimat von uns Christen, ist im Himmel. Und nun könnte man denken, ach, das ist jetzt wieder so ein typisches Vertröstungsthema, wo der Blick in irgendeine glorreiche Zukunft gerichtet werden soll, wenn die Gegenwart einen niederdrückt. Aber so einfach ist das nicht. Wenn Paulus sagt, unsere Heimat ist im Himmel, dann zeigt das vor allen Dingen erst einmal, dass Paulus genau wusste, dass es sich nicht um einen irdischen Ort handelt. Unsere Heimat ist nicht hier, sie ist im Himmel. Und sie ist vor allem, so meine ich, eine paradoxe Erwartung, weil nämlich sie einerseits unbestimmt ist, denn ich kenne diese Heimat nicht. Ich weiß nicht, wie es im Himmel ist. Ich war nie dort. Ich habe keine Erfahrung diesbezüglich. Und trotzdem ist diese Erwartung aber ganz real und konkret, Weil nämlich Gottes Geist es unserem Geist bezeugt, dass es diesen Ort gibt, diese Heimat. Und dass diese Heimat bei Gott ist. Ja, vielmehr noch, man könnte sagen, dass Gott selbst diese Heimat ist. Und als Predigtext zu diesem ganzen Thema habe ich ausgesucht Hebräer 11, die Verse 8 bis 16 in Auszügen. Ich habe es etwas gekürzt. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Land der Verheißung, wie in einem fremden Land. Und er wohnte in Zelten mit Isaak und mit Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Diese alle sind gestorben im Glauben und haben die Verheißung nicht ergriffen, sondern haben sie nur von Ferne gesehen und gegrüßt. Und sie haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Wenn sie aber solches sagen, dann geben sie ja zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, denn Abraham war ja aus Haran gezogen, ins Land Kanaan, dann hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Sie aber erstrebten ein besseres Land, nämlich das himmlische. Und darum schämt Gott sich ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Ja, dieser Abschnitt enthält eine sehr wichtige Information, die der Apostel aus dem Gesamtzusammenhang der biblischen Berichte sozusagen herausgelesen und uns mitgeteilt hat. Und wenn wir durch diese Perspektive des Apostels wiederum die Texte lesen, dann erscheinen sie uns in einem ganz anderen neuen Licht. Wenn wir nämlich die Berufung Abrahams und Gottes Verheißung an ihn nur irdisch verstehen würden, dann müssten wir sagen, ja, was hatte denn Abraham und was hatten seine Kinder davon? Sie waren ja immer nur Fremdlinge in diesem Land. Sie wanderten da herum, selbst ihre Nachkommen sahen über Generationen die Verheißung nicht erfüllt. Erst viel, viel später. Und dann sehen wir weitere Probleme, wenn wir das Alte Testament lesen. Denn wirklich Heimat in einem guten Sinne, kann man sagen, hatten sie eigentlich erst unter Salomo, wo nach biblischem Bericht eine 40-jährige Periode war, in der wirklich Frieden herrschte und ein gewisser Wohlstand sich ausbreitete. Aber danach, als das Reich schon wieder auseinanderbrach in das Königreich Juda und Israel und viel Bedrängung da war von äußeren Feinden und auch inneren Nöte, kann man da von Heimat sprechen, so wie Gott sie verheißen hat? Wohl eher nicht. Und deswegen wird in Hebräer 11 geschlussfolgert, dass Gottes Verheißung von Anfang an doch wesentlich auf eine andere Heimat gerichtet war, nämlich eine zukünftige Stadt, die wir durchaus mit dem himmlischen Jerusalem aus Offenbarung 21 identifizieren können. Die Geschichte, die Gott mit Abraham begonnen und mit dessen Nachkommen geschrieben hat, die hat Hinweischarakter. Das will der Apostel sagen. Und Kanaan steht sinnbildlich für die zukünftige Heimat. Kanaan steht eigentlich für das wiederhergestellte Paradies. Das wird in 2. Mose 3, Vers 8 ganz deutlich, wo Gott sagt, ich bringe euch in ein Land, wo Milch und Honig fließen. Das ist ja deutlich eine Bildsprache. Es wird ein Paradies beschrieben. Und dann möchte ich noch einen Gedanken hinzufügen, nämlich, dass bei Gottes Verheißung es nicht nur um Abraham und seine Nachkommen geht, sondern letztlich um alle Völker. Denn Gott sagte, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott will Segen geben für alle Menschen. Und deswegen ist Abraham sozusagen, wenn wir diesen Text Hebräer 11, Vers 8 noch einmal bedenken, gewissermaßen ein Prototyp eines gläubigen Menschen, so sagt es auch Paulus im Römerbrief, Kapitel 4. Der Vater des Glaubens ist Abraham. Und Abrahams Kinder sind Menschen des Glaubens. Abraham, der Gottes Ruf gehört hatte und der Verheißung Gottes geglaubt hatte, der wurde dadurch zu einem Fremdling in dieser Welt. Sein Umherwandern hat eine geistliche Bedeutung, so wie auch die Berufung der Jünger Jesu zeigt. Ich mache jetzt einen großen Sprung. Denn Jesus ruft ja auch in seine Nachfolge, er ruft Petrus und Andreas von ihrer Heimat, ihrer irdischen Heimat am See Genezareth weg. Komm, folge mir nach. Und sie ließen alles zurück und folgten Jesus nach. Und das heißt, Christsein besteht nicht in einem statischen Bekenntnis von Glaubenssätzen, sondern Christsein ist Nachfolge Jesu. Mit der Berufungsaussage, folge mir nach, macht Jesus deutlich, dass seine Jünger eine andere, eine neue Heimat haben. Und deswegen sagte er zu ihnen auch, ich gehe voraus, euch eine Stätte zu bereiten. Und ihr folgt mir nach. Und in unserem Wochenspruch und dem Mottotext dieses Sonntags geht es auch um diesen wesentlichen Fakt. Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Wir haben eine neue Heimat, eine geistliche Heimat. Und dieser gehen wir entgegen, sind aber dort schon fest verankert. Wir können diese geistliche Heimat eben nur im Geist erfassen, als durch Gottes Geist neugeborene Menschen. Und deswegen ist das heutige Thema eigentlich nur von der ersten Einheit der Reihe her verständlich. Wo Paulus sagte, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das war ja das Predigtthema am Sonntag Jubilate. Der neue Mensch hat diese neue Heimat, der alte Mensch aber vergeht. Und nun ist die große Frage, was machen wir denn dann hier in dieser Welt? Und hier können wir noch einmal bei Abraham studieren und dann Folgendes sehen. Sein Wissen um die zukünftige Stadt, wie es der Hebräertext ja behauptet, die ließ ihn ja in dieser Welt nicht untätig sein. Wir lesen, dass er in dem Land, in dem er zwar nur ein Gast und ein Fremdling war, aber doch immerhin Herden hatte, Viehherden, die sich mehrten. Wir lesen, dass er reich wurde. Wir sehen ihn Absprachen treffen und Verträge mit den Bewohnern des Landes. Wir sehen ihn sogar einmal Krieg führen, seinen Neffen Lot befreien. Wir sehen ihn Brunnen graben, wir sehen ihn Altäre bauen. Und letzteres ist besonders interessant, weil Abraham durch diese Altäre, die er überall errichtet, wo er hinkommt, sichtbare Zeichen dafür aufrichtet, dass er um eine geistliche Welt wusste und dass es für ihn eine Verbindung gab zwischen Himmel und Erde sozusagen, der geistlichen Wirklichkeit und seines irdischen Lebens. Und weil Abraham keine Götzenbilder aufrichtete, sondern eben nur schlichte Steinaltäre, bezeugte er in seiner Umwelt seinen Glauben an den einen unsichtbaren Gott und Schöpfer, dem er vertraute. Und nichts anderes sollen eigentlich auch unsere Kirchen sein. Orte, an denen wir uns sammeln, um unserer Umwelt zu bezeugen, an welchen Gott wir glauben. Und wenn wir dann ein bisschen mal, ich mache einen kleinen Streifzug, schiebe ich mal hier ein zum Thema Kirchenbau. Wenn wir das betrachten, wie diese Kirchgebäude gebaut sind, dann sehen wir immer etwas von dem abgebildet, was Christen über die wahre geistliche Heimat dachten, die wir ja bei Gott haben. Zum Beispiel sehen wir in der Zeit der Romanik doch viele Kirchen wie Trutzburgen mit dicken Mauern und kleinen Fenstern, Orte, wo man sich hin zurückzog in diesen unsicheren Zeiten. Und so dokumentieren diese Kirchgebäude, die ja diese Orte sind, wo wir Gott begegnen wollen, dass Gott unser Schutz ist. Eine feste Burg ist unser Gott. Das ist ja eine geistliche Wahrheit, die sich hier dann ausdrückt, auch im Kirchengebäude. Oder wenn wir die hohen gotischen Kathedralen betrachten mit ihren zarten Stützstreben, eine Möglichkeit, die sich durch Fortschritte in der Baukunst gaben, dann sehen wir, wie diese Kirchen ein Abbild sein sollen des himmlischen Jerusalems, die Stadt, deren Leuchte Gott ist, wenn Sonne und Mond nicht mehr sein werden, sondern das Lamm Gottes ist die Leuchte, Jesus, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Er wird das Licht sein, vor allen Dingen in dieser neuen Welt. Und wie Johannes in seiner Offenbarung, in dieser Vision, das himmlische Jerusalem beschreibt, so haben Menschen in ihren Kirchen versucht, es auszudrücken in dieser Welt, diese großen, lichtdurchfluteten gotischen Kathedralen, die den Blick immer nach oben ziehen, die haben einen Hinweischarakter. Sie zeugen von dieser geistlichen Wirklichkeit in unserer irdischen Welt. Sie sollen uns helfen, uns auf Gott auszurichten. Und wenn wir Kirchgebäude so verstehen, dann haben wir sie auch richtig und gut verstanden. Es sind nicht Orte, wo Gott wohnt, aber es sind Orte, die deutlich machen, was wir glauben. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann heißt das, dass wir uns immer wieder klar machen, dass wir auf einer Reise sind und dass wir hier keine bleibende Stadt haben, keine bleibende Heimat, sondern dass wir dieser Heimat entgegengehen. Der wahre Sehnsuchtsort unserer Herzen ist nicht irgendwo in der Vergangenheit etwas unwiederbringlich Verlorenes, wie ich im Eingangsteil der Predigt sagte. Wenn ich in meiner alten Heimat bin, dann ist da ein bisschen Wehmut damit verbunden und ich merke, ich suche diesen Ort und weiß eigentlich, es müsste hier sein, aber es ist nicht da und es kommt auch nicht wieder. Nein, nicht etwas unwiederbringlich Verlorenes ist unsere Heimat, sondern etwas, was auf uns zukommt, unaufhaltsam. Und was schon jetzt Wirklichkeit ist für unseren inneren geistlichen Menschen. Und diese Vision von unserer Heimat, die prägt unsere Lebensgestaltung, wenn sie uns denn wirklich ausfüllt. Denn wenn wir nicht mehr hier im irdischen Leben verhaftet sind, weil wir es als vorläufig erkennen, dann sind wir frei im Umgang mit all diesen Dingen, die unser irdisches Leben ausmacht. Und von dieser Haltung zeugt das Leben Jesu, der umherwanderte, aber auch das Leben der Apostel und das Leben vieler Christen und Christinnen bis heute. Um die himmlische Heimat zu wissen, ist nicht Jenseitsvertröstung und führt nicht zu Untätigkeit und Lethargie, sondern, um noch einmal ein geschichtliches Beispiel zu bringen, in den Klöstern des Mittelalters war ja nicht Weltabgewandtheit das eigentliche Thema. Es wurde dort nicht weniger gearbeitet als in den Bauernhöfen und Handwerksbetrieben rundherum. Es wurde aber wesentlich mehr gebetet. Und für die Entwicklung waren Klöster ungeheuer wichtig. Sie waren Entwicklungsmotoren in fast allen Bereichen des Lebens und Schaffens. Und dieses Beispiel zeigt, dass es nicht zu Weltabgewandtheit führt, wenn man um die himmlische Heimat weiß, sondern dass es Mut und Kraft gibt, das Leben hier und jetzt zu gestalten und wirksam auch zu verändern. Ich möchte noch einmal ein anderes Beispiel bringen. Ich habe ja im Laufe meines Fahrdienstes hier mit vielen Umsiedlern zu tun gehabt. Einige habe ich auch schon beerdigen müssen. Und aus dem Leben dieser Menschen weiß ich, dass sie ihre verlorene, ihre alte Heimat mitnahmen in ihren Herzen und da, wo sie Fuß fassen konnten, in ihren Höfen und Gärten, dann sozusagen diese Erinnerung wachhielten und nach diesem Bild dann auch ihr neues Leben in einer neuen Umgebung wieder gestalteten. Und das ist ein schönes Bild. Die Erinnerung an die Heimat prägte dann die Lebensgestaltung in der Gegenwart. Und bei Christen sollte es auch ähnlich sein, wenn es natürlich auch so ist, dass wir unsere neue Heimat nicht kennen und da keine Erinnerung haben, aber trotzdem, wir haben eine Ahnung von dieser neuen Heimat und wir können und sollen unser Leben hier nach diesem Vorbild gestalten. Und das ist ja auch der Grund dafür, warum Christen, wo sie es können, zum Beispiel Leid lindern oder für Gerechtigkeit sich einsetzen, weil sie wissen, unsere geistliche Heimat ist im Himmel und da ist Gerechtigkeit, Freiheit, es ist Gleichheit aller Menschen. Jesus will uns als seine Jünger zu sich ziehen. Nein, ich habe es falsch gesagt. Jesus hat uns als seine Jünger zu sich gezogen, schon in seiner Himmelfahrt, damit unsere Herzen bei ihm sind und dass sie von dieser Welt Gottes und dieser Wirklichkeit geprägt werden. Er will, dass wir vom Himmel her unser Leben hier in der Welt gestalten, in göttlicher Liebe zu den Dingen und zu den Menschen und in einer himmlischen Freiheit, weil wir wissen, dass hier alles nur vorläufig ist. Sowohl die Schönheiten wie auch die Schrecken unseres Lebens. Es ist alles relativ. Und es ist die Frage für jede Generation, welcher Lebensstil ist jetzt gefragt, um Gottes Ruf in die Nachfolge am allerbesten auszudrücken? Was heißt das denn jetzt, wo vielleicht viele Menschen durch die Corona-Maßnahmen aus ihrem gewohnten Leben gerissen wurden, wo sie all ihre Ersparnisse aufgebraucht haben und dann trotzdem Insolvenz anmelden mussten? Was heißt es in unseren Tagen, wo so viele Menschen einsam sind, weil der Familienzusammenhalt sich aufgelöst hat und da eine gewisse Geborgenheit dann fehlt? Wie flexibel sind wir in unserer Lebensgestaltung? Wie bereit sind wir, unsere Häuser und Gärten und sonstigen privaten Dingen zu öffnen, mit anderen zu teilen, weil das hier sowieso nicht unsere Heimat ist, sondern allenfalls die Ausstattung unseres Reisewaggons, den wir hier zeitweise bewohnen dürfen und aus dem wir irgendwann aussteigen. Wir neigen immer dazu, uns im Irdischen zu verlieren. Wir sind Menschen. Wir neigen dazu, die vergänglichen Dinge absolut zu setzen und dagegen das Ewige und das Absolute zu relativieren. Das ist falsch. Es ist genau falsch herum. Wir sollten Gottes Zukunft absolut setzen und von daher alles das relativieren, was unser Leben hier und jetzt ausmacht. Gesundheit und Krankheit zum Beispiel. Armut und Reichtum. Erfolg, Misserfolg. All das ist zeitlich begrenzt und kann und darf nie den Kern unserer Persönlichkeit ausmachen. Es ist alles relativ. Aber unsere himmlische Berufung, der uns von Gott her beigelegte Wert und unser himmlisches Erbe, die sind ewig und unabhängig von äußeren Umständen. Sie sind absolut. Das Himmelfahrtsfest und der Sonntag ex Audi wollen uns daran erinnern, dass wir Jesus nachfolgen und unser irdisches Leben daher nur eine Reise ist. Und leitend auf dieser Reise soll nicht sein, wovon wir uns vielleicht um des Gehorsams willen trennen müssen oder was wir zurücklassen werden, sondern leitend soll doch der Gedanke sein, auf welches Ziel wir zugehen und was wir gewinnen werden. Und wenn wir darauf blicken, verändert das unser Urteil über nahezu alles. Über Dinge, über Umstände und Situationen, auch über die Menschen, mit denen wir hier unterwegs sind. Denn es gibt Menschen in unseren Gemeinden, die uns auf diesem Weg helfen und unterstützen. Und es gibt leider auch solche, die uns auf diesem Weg eher behindern, weil sie total irdisch gesinnt sind und auch uns entsprechend beraten und beeinflussen. Es gibt viele Menschen, auch in den Gemeinden, deren Herzen an dieser Welt hängen und hier zu Hause sind. Es gibt aber auch solche, deren Herz woanders zu Hause ist, nämlich in Gottes Welt, und die mit uns die Sehnsucht nach der himmlischen Heimat teilen. Zu diesen Christen gehört auch der Liederdichter Cornelius Friedrich Adolf Krummacher, und er hat 1857 einen Text gedichtet: Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich gehe. Ja, es kam dann knapp 100 Jahre später ein anderer Adolf, der diese Zeile für sich reklamieren wollte. Führer, dem ich traue, da durfte die Gemeinde dieses Lied dann nicht singen. Meine Großeltern haben noch so eine Gesangbuchausgabe, wo dieses Lied, diese Textzeile mit Tusche geschwärzt war. Aber dieser Adolf ist jetzt schon lange tot und wird sein Leben vor Gott verantworten. Aber die Gemeinde, der ganze Spuk ist vorbei, will ich damit sagen. Es ist ja alles vergänglich und relativ. Aber die Gemeinde, die lebt, so wie Jesus verheißen hat, sie wird in der Welt sein, bis Jesus wiederkommt, wie er am Himmelfahrtstag ja dann auch sagt, oder der Engel sagt, ihr werdet ihn so wiederkommen sehen, wie ihr ihn habt zum Himmel auffahren sehen. Und bis dahin ist die Gemeinde hier in dieser Welt lebendig und singt dieses Lied auch, nachdem die schon lange gegangen sind, die das der Gemeinde verbieten wollten. Das nur eine kleine Anmerkung noch. Jetzt also das Lied 407, Stern, auf den ich schaue. Es ist ein Pilgerlied, eigentlich beschreibt unsere Pilgerreise in frohen Worten zu unserer himmlischen Heimat. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Fels, auf dem ich steh. Führer, dem ich traue, stark, an dem ich geh. Boot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruh. Ziel, das ich erstrebe, alles Herr bist du. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Ohne dich, wer nehme meine Bürde mehr? Ohne dich zerstieben würden wir im Nu. Glauben, hoffen, lieben, alles Herr bist du. Drum so will ich wallen, meinen Pfad dahin, bis die Glocken schallen und daheim ich bin. Dann mit neuem Klingen jauchz ich froh dir zu. Hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Nichts hab ich zu bringen, alles Herr.